Herzlich willkommen zur Bilanztelefonkonferenz der DATA Group SE. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an den Vorstandsvorsitzenden der DATA Group, Herrn Max Schaber.
Ja, hallo, guten Tag, und noch ein gutes neues Jahr für alle Teilnehmer. Ich freue mich, dass wieder zahlreich Sie der Pressekonferenz oder der Bilanzpressekonferenz hier beiwohnen. Ich habe auch sehr, sehr Gutes zu berichten. Das Geschäftsjahr 17/18 war für DATA Group ein weiteres Erfolgsjahr. Wir konnten alle finanziellen Kennzahlen verbessern. Die Profitabilität stieg von 12,6% EBITDA-Marge, stieg auf 12,6% EBITDA-Marge, auf 7,5% EBIT-Marge. Wir hatten ein starkes Wachstum im Umsatz und im EBIT. Wir hatten eine erneute Erhöhung des Anteils wiederkehrender Erträge. 88% des Deckungsbeitrages sind über langfristige Erträge oder Verträge gesichert. Es ist mir ein besonderes Anliegen, diesen Sachverhalt doch ganz besonders hervorzuheben. Viele Unternehmen und viele ja auch Teilnehmer des Geschehens befürchten mit einer Abkühlung der Konjunktur einen möglichen starken Einbruch des Geschäftes. Bei DATA Group ist es eben gerade durch diesen überaus hohen Anteil von vertragsgesicherten Umsätzen keine allzu große Gefahr. Die Verträge, die wir mit unseren Kunden haben, sind fast ausschließlich Betriebsverträge. Das müssen Sie sich so vorstellen: Wenn jemand einen solchen Vertrag reduziert oder stilllegt, dann steht seine komplette IT im Normalfall. Und das wird kein Unternehmen tun. Das haben wir ja schon mal gehabt, so einen Wirtschaftseinbruch 2008. Und DATA Group oder DATA Group ist da hervorragend rausgekommen. Wir konnten sogar unsere Umsätze und Ergebnisse steigern in diesem Jahr gegenüber einem breiten Rückgang in der Wirtschaft insgesamt. DATA Group ist ein ausgesprochen stabiles Unternehmen. Es ist in der Lage, ständig seine Margen zu erhöhen, und es ist in der Lage, auch den Anteil der wiederkehrenden Erträge auf diesem hohen Niveau zu halten, möglicherweise auch noch ein, zwei Punkte zu steigern. Die Bilanzkennzahlen konnten auch gesteigert werden, klar. Wenn man Geld verdient, kann man auch was ins Eigenkapital tun. Das ist uns gelungen. Also insgesamt eine außerordentlich erfolgreiche Berichtsperiode, die im Detail nachher sehr gerne auch Gegenstand der Fragerunde sein kann. Die weiteren Highlights des Geschäftsjahres waren, dass wir unsere Position im Feld der IT-Dienstleister im deutschen Mittelstand weiter ausbauen konnten. Wir haben auch einen unserer wesentlichen Geschäftszwecke, nämlich den Zukauf von IT-Unternehmen, sehr gut ausführen können über zwei Zukäufe. Einmal die Almato, ein Unternehmen, das Robotic Process Automation macht. Das ist eine ausgesprochen interessante Akquisition für uns. Warum ist es interessant? Wir ändern ja jetzt nicht plötzlich unser Geschäftsmodell durch die Almato. Nein, wir ergänzen es am oberen Ende. Diese Ergänzung am oberen Ende müssen Sie sich so vorstellen: Der Kunde lässt von DATA Group seine IT betreiben. Und jetzt kommt er zunehmend dazu, sich Gedanken zu machen, seine eigenen Geschäftsprozesse möglicherweise auch weiter zu automatisieren. Und hier ist Almato genau richtig. Almato ist in der Lage, über KI-Ansätze und Software-Roboter Prozesse, wiederkehrende Prozesse, sehr viel schneller, sehr viel sicherer und sehr viel günstiger auszuführen. So haben wir bei einigen Großkunden Effizienzeffekte von Faktor 1 zu 10. Das heißt, der Kunde investiert 1 Euro und spart auf der anderen Seite 10 Euro. Dass dieses Geschäft wächst, dass dieses Geschäft sich als ausgesprochen profitabel dann auch für uns herausstellt, liegt auf der Hand. Die Almato wächst über Gebühr. Wir glauben, obwohl das heute noch ein relativ kleines Geschäft unter 10 Millionen Umsatz ist, dass wir aber hier sehr schnell die 10 Millionen überschreiten werden. Und wir sind, so wird uns zumindest zurückgespiegelt vom Markt, hier auf genau der richtigen Spur und sind hier sicher auch dem Wettbewerb wieder eine Nasenlänge voraus. Der Zukauf der IKB Data im letzten Jahr, ein stark diskutiertes Thema. Wollt ihr in die Bankenwelt? Und wie ist es? Die IKB Data hat nur einige wenige große Kunden. Wie geht's da weiter? Was ist, wenn man diese Kunden verliert und so weiter? Alles hörenswerte Argumente. Aber wir haben seitdem die IKB Data aus dem IKB-Konzernverbund ausgeschieden ist, eine außerordentlich rege Vertriebsaktivität und Vertriebserfolge erzielen können. So konnten wir einen Outsourcing-Auftrag von der NRW-Bank mit fast dreistelligen Millionenvolumen über 10 Jahre erreichen. Und mit diesem Auftrag das Risiko des Wegfallens eines Großkunden schon mal sehr gut covern. Wir sind aber der Meinung, dass wir sehr gut positioniert sind bei unseren bisherigen Kunden. Einige Kunden haben vorzeitig die Verträge verlängert. Ein Kunde ist weggegangen und wir sind in der Lage, über Vertriebserfolge, es waren insgesamt 3 sehr gute Vertriebserfolge in diesem Unternehmen, die Firma, die Bayern Invest, die NRW Bank und ein drittes Institut. Und diese werden. Bitte?
Die Lampe Bank.
Hallo? Die Lampe Bank, ja, genau.
Die Lampe Bank.
Danke. Danke, Claudia. Und mit diesen 3 Instituten, mit diesen 3 großvolumigen Aufträgen dürften wir auch selbst für den unwahrscheinlichen Fall eines weiteren Kundenverlustes aus der Alt-Kundenszenerie kein Problem bekommen. Wir haben im letzten Jahr die Restrukturierung der Hansecom, ein Unternehmen, das wir von den Hamburger Verkehrsbetrieben und Siemens gekauft haben, sehr erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wurde viel früher profitabel als eigentlich angenommen von uns. Also es zeigt sich, Data Group weiß sehr wohl, was es tut bei Zukäufen, hat gut ausgewählt. Wir sind aktuell bei den Zukäufen auch sehr wählerisch. Warum? Die Preise sind hochgegangen und wir wollen nicht jeden Preis bezahlen. Das heißt, wir haben auch größere Akquisitionen wieder abgesagt. Wir können warten, wir können schauen, bis das Richtige kommt. Und unsere Strategie ist eigentlich, dass wir sagen, wir wollen gar nicht die ganz profitablen Unternehmen kaufen, sondern wir wollen solche kaufen, wo noch Luft nach oben ist, was im Umkehrschluss natürlich heißt, wir wollen wenig bezahlen, weil das Unternehmen vielleicht heute noch nicht so gut läuft und wollen dann einen hohen Hebel bei der Wertsteigerung haben. Das gelingt uns in der Vergangenheit immer ausgezeichnet. Und diesen Weg wollen wir weiter fortführen. Ein weiteres Highlight des Geschäftsjahres war die Erweiterung des Vorstandes. Wir haben Andreas Baresel, einen sehr verdienten Manager, bei uns in der große operative Einheiten geleitet hat, zum Vorstand Produktion gemacht. Produktion ist bei uns ein ganz wesentlicher Teil der Wertschöpfung. Etwa die Hälfte unserer Wertschöpfung produzieren wir in zentralen Produktionsstätten. Und diese Produktionsstätten so zu koordinieren, dass der Kunde am Ende des Tages nicht merkt, dass das aus einzelnen, nicht identischen Betriebsstätten kommt, das ist die Aufgabe des Vorstandsressorts Produktion. Und hiermit hat Andreas Baresel einen großen Verantwortungsbereich, ein großer Verantwortungsbereich, der gerade noch intensiver benötigt wird, weil wir größere Umstrukturierungen im Unternehmen machen, die uns insgesamt effizienter, profitabler und schlagkräftiger machen werden. Soweit zu den Highlights des Geschäftsjahres 17-18. Ich möchte noch mal etwas detaillierter auf das Umsatz- und Ergebniswachstum eingehen. Wir haben in den letzten drei Jahren 15-16 von 175 auf 223 Millionen auf 272 Millionen den Umsatz erhöhen können und lagen damit jedes Mal über unserer Guidance. Die parallele Entwicklung oder überproportionale Entwicklung des EBITDA ist umso erfreulicher dieses Jahr gewesen, weil wir dieses Jahr sehr viel weniger einmalige Sondereffekte hatten, die das letzte und das vorletzte Jahr des EBITDA gestützt haben, als die Jahre zuvor. Was kann man daraus ableiten? Daraus leiten wir ab, dass das Geschäft, die Leistungserbringung der Delta Group in jedem Fall operational deutlich besser geworden ist. Deutlich besser geworden, weil wir die Gesamt-EBITDA-Marge von 12,1 auf 12,6% steigern konnten, aber die, sagen wir mal, aus rein operativem Geschäft erwirtschaftete EBITDA-Marge bzw. das Volumen ist sehr viel wertvoller dieses Jahr noch als letztes Jahr, weil es eben dieses Jahr fast ausschließlich aus operativer Eigenleistung kommt. Kleinere Effekte wie Auflösungen von Rückstellungen, dem stehen gegenüber Bildung von Rückstellungen, und diese sind lediglich noch mit 0,8 Millionen aus Lucky-Buy-Effekten der vergangenen Jahre, nämlich dem HPE-Kauf, bedingt. Vielleicht noch ein Wort zu HPE. Der HPE-Kauf, der war ja vor über zwei Jahren. Es gab große Befürchtungen, dass wir hier mit dem Ramp-Down, sprich dem Rückgang der Umsatzverpflichtung, die HP bzw. DXC uns gegenüber eingegangen sind, auch ein sinkendes Geschäftsvolumen und damit das Risiko von hohen Restrukturierungsaufwendungen haben würden. Ich kann voller Freude sagen, dass das nicht der Fall ist. Wir haben zwar die vertragsbasierten Rückgänge von Umsätzen mit DXC, aber wir haben es geschafft, die Umsätze mit der Data Group und mit allgemein dem Markt deutlich zu steigern, sodass wir heute auf einem sehr guten Fahrwasser sind. Wir werden mehr Umsatz machen, als wir damals bei Übernahme der HPE-Mitarbeiter mitbekommen haben. Reporten ja traditionell nicht über Einzelfirmen, aber dieses Unternehmen läuft ausgesprochen gut. Wir haben dort ein deutlich über den Erwartungen liegendes Umsatzergebnis Und wir sind auch in der Lage, die Ergebnisse, also die Gewinnergebnisse auf einem guten Level zu halten. Also beides, was befürchtet worden war, ist nicht eingetreten, nämlich im Gegensatz zu einem befürchteten Umsatzrückgang haben wir eine Umsatzsteigerung, im Gegensatz zu einem ja drohenden Verlustbringer haben wir hier ein sehr solides Geschäft, das viel zum Ergebnis der Beta Group beiträgt. Wenn man sich das noch einmal insgesamt anschaut, dann haben wir es geschafft, in den letzten 10 Jahren von etwa 73 Millionen auf 270 Millionen den Umsatz fast zu vervierfachen. Wir haben dabei die wiederkehrenden Umsätze im Outsourcing- und Cloud-Geschäft dramatisch steigern können. Und wir haben insgesamt unsere Marge deutlich verbessern können. Und das hoffen wir auch in der Zukunft zumindest einmal mit einem Wachstum versehen zu können. Ob wir so wachsen können wie in der Vergangenheit, was die Prozentzahlen bei den Ergebniskennzahlen betrifft, kann ich nicht prognostizieren. Aber wir sind in den vergangenen Jahren in einer wunderbaren Kombination von anorganischem und organischem Wachstum ein sehr, sehr profitables, extrem stabiles Unternehmen geworden. Das Geschäftsjahr 17/18 hat auch beim EPS ein Wachstum gebracht. Dieses Wachstum war nicht so ganz so hoch, wie ein der EBITDA-Anstieg hätte vielleicht vermuten lassen können. Wir haben einen Haufen akquiriert letztes Jahr und wir mussten auch investieren. Dazu vielleicht eine kurze Erläuterung. Wir haben zwei Unternehmen aus Großkonzernen gekauft. Die IKB oder aus größeren Konzernen die IKB Data, die jetzt FES bei Data Group heißt, und die Hansecom. Beide Unternehmen haben offensichtlich in der Vergangenheit überhaupt ein ganz anderes Verhältnis zu Kosten und zu Aufwand gehabt als wir, als die Data Group. Soll heißen, wir haben riesige Rechenzentrumsparks mit hohen Abschreibungen mitgekauft und es wird jetzt 1-2 Jahre dauern, bis diese Abschreibungen wieder auf ein vernünftiges Maß zurückkommen, beispielsweise nur mal um so eine Kennzahl zu nennen. Der Aufwand, den eine IKB Data im Rechenzentrum betrieben hat, war für dieselbe Leistung etwa 2,5 bis 3 Mal so hoch. Wir meinen, dass wir das binnen 2-Jahresfrist auf das normale Data Group Maß zurückdrehen können. Aber die Abschreibungen hier sind tatsächlich gestiegen, unter anderem durch diesen gerade geschilderten Effekt. Dann haben wir in unsere Mitarbeiter investiert. Wir haben fast 4 Millionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung. Wir haben fast alle Mitarbeiter mit elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet. Wir haben neue, gute Sitzmöbel gekauft für die Belegschaft. Und ich glaube, 1250 Arbeitsplätze sind auf diese Art und Weise neu ausgestattet. Da kommt noch ein bisschen was im laufenden Jahr. Dann wird sich das aber auch wieder auf den normalen Bestand wieder zurückentwickeln, sodass wir nicht mit einem weiteren deutlichen Anstieg, das kann noch mal einen Peak geben, aber auf mittlere Hinsicht werden wir die Investitionen und die dadurch entstehenden Abschreibungen wieder etwas unter das Maß drücken, in dem wir gerade sind. Wir haben außerdem durch die Rechenzentrumsumzüge dieser beiden genannten Firmen entsprechend investieren müssen. Das heißt, sind 1,5 bis 2 Millionen in Umzüge gegangen, auch ein Posten, der nicht mehr kommen sollte, zumindest im übernächsten Jahr nicht mehr kommen sollte. Und wir haben natürlich durch die Umzüge auch RZ-Hardware erneuern müssen. Der Cashflow war im Jahr 16, 17 insgesamt deutlich besser. Das rührte im Jahr 16, 17 durch die Einmalzahlungen aus Firmenkäufen und also insbesondere aus dem HPE DXC Deal. Wir haben im 17-18 weniger solch verzerrende Wirkung und haben trotzdem einen ordentlichen operativen Cashflow erzielen können. Wir erwarten für die Zukunft einen steigenden Cashflow, also operativen Cashflow. Natürlich kann man den Investiv-Cashflow durch Akquisitionen heute nicht voraussagen. Wir sind aber ausgesprochen gut finanziert. Komme ich gleich nachher nochmal dazu, dass wir da auch alle Möglichkeiten haben, unsere Liquiditätsbasis weiterhin gut zu erhalten und auch gegebenenfalls noch deutlich zu verbessern. Ja, Bilanzkennzahlen, vielleicht fange ich mal unten an bei der Bilanzsumme. Sehr erfreulich ist, dass wir trotz signifikantem Ausweitung des Umsatzes von über 20% nur 1% Bilanzsummenerweiterung haben. Das ist ein besonders angenehmer Effekt, weil er natürlich dazu führt, dass am Ende des Tages auch die Bilanzrelationen, sprich Eigenkapitalquote, zum Beispiel von 28,9% auf 31,9% steigen konnte. Die Verschuldungen sind etwas verändert. Wir haben langfristige Verschuldungen etwas abgebaut und einen Teil der Verschuldung von langfristig und kurzfristig umgliedern müssen. Und es sind einige weitere Effekte, die hier zu einer, ja, zu einem schmaleren Ansteigen der Bilanzsumme geführt haben. Ein Thema, das vielleicht noch der Erwähnung bedarf, wir haben im Thema Pensionsmanagement, Pensionsgeldermanagement eine Maßnahme vorgenommen, die vor allem in der Zukunft sehr stabilisierend wirken sollte. Wir haben einen größeren Teil ausgegliedert in ein sogenanntes CTA. Das heißt, man gliedert die Pensionsverbindlichkeit, Verpflichtung aus, man gliedert aber auch natürlich aus der Bilanz die entsprechenden Finanzmittel aus, so dass ein wesentlicher Teil der Gesamtpensionsverbindlichkeiten und Lasten jetzt außerhalb der Bilanz gehandelt wird. Somit dürften Zinsänderungsrisiken, aber auch natürlich die Chancen für die Zukunft nicht mehr bestehen, was einen Teil von etwas unter 50% der ganzen Pensionsverbindlichkeiten betrifft. Also auch hier pflegende, stabilisierende Maßnahmen. Sie sehen, DataGroup arbeitet in jeder Richtung, sowohl was das Wachstum, außerdem was die Ertragskraft, was die Stabilität und auch die Bilanzpflege betrifft an seinen Zahlen. Ein wichtiger Punkt, der immer wieder Thema von Diskussionen ist, der Mensch, DataGroup, ihr wächst so schnell, aber halt nur durch Zukäufe. Wo bleibt denn euer organisches Wachstum? Und das ist jetzt nun mal gar nicht so einfach zu beantworten bei einem Unternehmen, das eben schlichtweg als eine Strategie das Wachstum durch Zukäufe hat. Wir sind in einem Markt, der im Wesentlichen ein Verdrängungsmarkt ist. Klar wächst der Markt um etwa 2,5-2,8%, aber um unsere Wachstumsrate zu erreichen, Und man muss ja immer wissen, wenn wir wachsen wollen, dann ist es nicht einfach, einen Computer zu verkaufen, wie das andere machen können, sondern wir müssen Menschen haben, die diese Leistung erbringen können. Die müssen gefunden werden, die müssen ausgebildet werden und die müssen dann auch mit Verträgen in Arbeit und Brot kommen. Deswegen haben wir die Strategie unter anderem das Wachstum durch Akquisitionen zu stützen oder wesentlich zu treiben. Aber natürlich wollen wir auch organisch wachsen. Organisches Wachstum, um das einigermaßen sinnvoll ausweisen zu können, haben wir Folgendes getan. Wir haben 3 Gruppen gebildet in unserem Unternehmen. Wir haben zuerst mal gesagt, es gibt Stammgesellschaften. Wir bezeichnen die Gesellschaften als Stammgesellschaft, die üblicherweise 2 Jahre voll konsolidiert im Konzernabschluss sind. Also Unternehmen, die wir mindestens 2 Jahre im Konsolidierungskreis haben, Unternehmen, die wir manchmal restrukturiert entwickelt und auf DataGroup Standard gebracht haben, das sind Stammgesellschaften. Und für diese Gesellschaften macht es Sinn, ein organisches Wachstum zu berechnen. Nebenbei gibt es Gesellschaften in Transformation. Diese Gesellschaften in Transformation sind Gesellschaften, die wir gekauft haben und die wir umbauen auf das DataGroup-Geschäftsmodell. Und während dieser Umbauphase ist es ganz natürlich und gewollt, dass Umsätze weggehen. Also beispielsweise kaufen wir ein Unternehmen, das 50% Dienstleistung und 50% Handelsware macht. Dieses Handelswarengeschäft wollen wir nicht in diesem Umfang haben, also wird man möglicherweise bei Angeboten nicht mehr so preisaggressiv sein und wir bauen dieses Geschäft dann dadurch ab. Oder wir trennen uns von sogenanntem Body-Shopping-Geschäft. Das ist ein Personaldienstleistungsgeschäft, das sehr häufig mit großen Volumina im IT-Services-Bereich gemacht wird. Es gibt viele Wettbewerber, die genau dieses Geschäft machen. Wir möchten das Geschäft überhaupt nicht machen. Warum? Erstens mal sind wir da total vergleichbar mit anderen. Das wollen wir nicht. Wir können unsere, ich sag mal, operative Intelligenz hier nicht beweisen, sondern unsere Leistung wird verglichen anhand von Preisunterschieden von 50 Cent pro Stunde. Auf dieses Niveau wollen wir uns nicht begeben und deswegen steuern wir solche Geschäfte aus. Natürlich wird man nicht ganz ohne das auskommen. Sicher muss auch mal auf Stundenbasis berechnet werden. Aber diese Truppen von Mitarbeitern, die beim Endkunden sitzen und dann quasi wie Endkunden eigene Mitarbeiter über Jahre agieren, solches Geschäft machen wir nicht mehr. Und wenn wir nun eine Firma kaufen, die 10 Millionen Umsatz macht und davon sind 2 Millionen auf diese Art und Weise, dann steuern wir diese Geschäfte innerhalb von 2, 3 Jahren aus. Und das führt zu einem organischen Minuswachstum der Gesellschaften in Transformation. Und dann gibt es noch die 3. Gruppe, das sind neu akquirierte Gesellschaften, die bringen schlichtweg einfach Volumen dazu, das sich dann nachher in diese beiden vorher genannten Arten einfügt oder entwickelt. Wenn wir das organische Wachstum der Stammgesellschaften uns über die letzten 3 Jahre angucken, dann haben wir eine ganz erstaunliche Zahl. Nämlich im Jahr 2015-16 wuchs der Markt mit 2,7%, DataGroup wuchs mit 4,2%. Im Jahr 2016-17 waren der Markt 2,3%, wir wuchsen 5,3%. Und im Jahr 2017-18 wuchs der Markt um 2,6%, wir wuchsen um 6%. Damit ist hoffentlich die Mär, dass Data Group kein organisches Wachstum hinkriegen kann, beendet. Und wir werden das auch in Zukunft genauso machen. Wir werden auch in Zukunft weiterhin sehr stark auf anorganisches Wachstum setzen. Aber wenn das anorganische Wachstum bei uns durch eine Transformation in den Konzern integriert ist, dann haben wir außerordentlich wachstumsstarke Gesellschaften. Das zeigt auch insbesondere der starke Auftragseingang mit unserem Premium-Produktsystem Corebox. Wir haben ganz tolle Neukunden gewonnen. Und wir haben bei Altkunden die Geschäfte substanziell erweitern können. Ich verzichte jetzt darauf, jeden Einzelnen hier Ihnen zu zeigen, aber ein Beispiel habe ich schon vorher genannt. Wir haben mehrere Finanzinstitute gewinnen können, die natürlich alle unter Kostendruck stehen, und Sie können sich vorstellen, dass wir hier einem starken Wettbewerb unterliegen. Trotzdem kann sich Data Group als quasi Neuling mit seiner Tochter FIS, früher IKB Data, hervorragend platzieren und scheint hohes Interesse am Markt zu erregen. Dann haben wir SAP-Services verkaufen können. Das ist ein Thema, das ich vorher schon angedeutet habe. Die ES, ex-HPE, ist unser SAP-Kompetenzcenter im Konzern. Hier konnten wir sehr schöne Aufträge vermelden, unter anderem bei einem süddeutschen Sportwagenhersteller, der uns mit dem Betrieb von SAP-Services über mehrere Jahre mit einem signifikanten Betrag pro Jahr betraut hat. Also insgesamt auf der Seite Neu- und Bestandskunden, Zusatzgeschäft läuft ausgezeichnet. Wir waren mit dem akquirierten Volumen im Jahr 2017/18 fast doppelt so hoch wie geplant. Das führt jetzt in diesem Jahr leicht, also im Jahr 18/19 und im darauffolgenden Jahr dann zu einem starken organischen Wachstum. Warum dieses Jahr nur leicht? Da haben wir ein gewisses Problem mit dem IFRS, der eine gewisse Veränderung hat, nämlich die Transitionsaufwände. Die müssen über die Jahre gestreckt werden, über die Laufzeit der Projekte verteilt werden, sowohl was das Ergebnis als auch was den Aufwand als auch was den Umsatz betrifft. Also auf gut Deutsch, wenn Sie jetzt ein neues großes Outsourcing-Projekt, Outsourcing-Vertrag anlaufen lassen, dann haben Sie vorher Leistungen, um dieses zu borgen. Und diese Leistungen konnten in der Vergangenheit als Umsatz gebucht werden, voll in dem Jahr, in dem es erbracht wurde. Durch die IFRS-Änderung ist es jetzt so, dass Sie diese Leistungen, bei der NRW-Bank sind es mehrere Millionen Euro, jetzt auf die Jahre verteilen müssen oder dürfen, je nachdem, wie man sieht. Und das führt dazu, dass der Umsatzanstieg im aktuellen Jahr aus den großen gewonnenen Projekten des letzten Jahres nur marginal sein wird. Im Jahr 1920 dann aber sehr, sehr stark zu Buche schlagen wird. Also wir haben insgesamt ein klasse Auftragsbestand, so will ich es mal nennen, der dazu führen wird, dass das organische Wachstum in Zukunft stärker anziehen wird. Warum, glauben wir, lohnt sich ein Invest in Data Group? Wir erwarten weiterhin ein starkes Umsatzwachstum. Wir verbessern unsere Ertragskraft ständig. Wir werden weiter automatisieren. Wir sehen heute große Effizienzgewinne durch Verbesserungen der Produktion und durch große Change-Projekte, bei denen wir Unternehmen zusammenfügen, die in der Vergangenheit aus historischen Gründen getrennt geführt wurden. Und wir optimieren unsere Organisation immer weiter. So ist zum Beispiel ein großes Projekt angelaufen, das die komplette HR-Tätigkeit zentralisiert. Und da erwarten wir uns große Effizienzen, ebenso wie in der Zentralisierung der allgemeinen Verwaltung. Das Ganze geht einher auf Basis hoher wiederkehrender Umsätze, die uns dann wieder zu einer starken Widerstandskraft bei konjunkturellen Schwankungen verhilft. Die DataGroup-Aktie hat sich in den letzten 12 Monaten leider nicht so gut entwickelt, wie wir das gehofft hatten. Das war aber jetzt kein Individualproblem der DataGroup, sondern der gesamte Tech-Sektor hat stark gelitten. Ich brauche Ihnen als Fachleute die Gründe dafür nicht vorbeten, aber wir alle gucken besorgt über den Atlantik, wir gucken besorgt über den Ärmelkanal und wir gucken besorgt auf den Welthandel, was da passieren könnte. Und das alles hat im Zusammenhang mit dem Rückkommen von großen Tech-Werten zu einer deutlichen Wertevernichtung in den Tech-Werten geführt. Die letzten Tage allerdings haben wir wieder eine schöne Aufwärtsentwicklung gesehen. Aktuell ist der Aktienkurs heute Morgen bei 36,10 gewesen. Wir hoffen, dass wir da weiterhin positiv uns entwickeln, aber das kann natürlich niemand vorhersagen. Ja, in diesem Sinne bin ich jetzt erstmal fertig mit meinem kurzen Überblick über das letzte Geschäftsjahr. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für das Interesse in dieser Telco bedanken und zweitens, viele von Ihnen sind ja langjährige Begleiter unseres Unternehmens. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für die Treue, die Sie unserem Unternehmen entgegenbringen. Und ich möchte mich natürlich auch bei meinen Mitarbeitern bedanken, ohne die das alles gar nicht möglich wäre. Wir haben ein tolles Team. Wir haben super Neueinstellungen tätigen können. Wir bereiten uns mit großen und guten Maßnahmen auf eine sehr erfolgreiche Zukunft vor. Vielen Dank an der Stelle.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie nun eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte auf Ihrem Telefon die Tastenkombination 9 und Stern. Um eine Frage zurückzuziehen, drücken Sie 9 und Stern ein zweites Mal. Und die erste Frage kommt von Andreas Wolf Research. Bitte, Sie haben das Wort.
Ja, hallo, Andreas Wolf von Warburg Research.
Ja, hallo.
Glückwunsch zu einem guten Jahr 2017-18, Herr Schaber. Ein paar Fragen habe ich. Und zwar, zum einen könnten Sie etwas dazu sagen, welche Gesellschaften sich im Moment im Transformationsprozess befinden. Danke in diesem Zusammenhang auch nochmal, dass Sie diese Transparenz hergestellt haben. Die zweite Frage betrifft die CapEx. Könnten Sie uns hier eine Indikation geben, mit welcher CapEx wir im laufenden Geschäftsjahr rechnen dürften? Die dritte Frage betrifft Fertigungsaufträge. In der Bilanz ist der korrespondierende Posten etwas angestiegen. Ich wollte lediglich fragen, was dahinter steht. Sind das einzelne IT-Projekte, die umgesetzt werden, Implementierungsprojekte etc.? Was muss man sich da darunter genau vorstellen? Und die letzte Frage betrifft die wiederkehrenden bzw. vertragsbasierten IT-Services. Könnten Sie uns etwas dazu sagen, welcher Anteil zentral und welcher dezentral erbracht wird und ob hier noch Margensteigerungspotenzial besteht durch eine weitere Zentralisierung? Danke.
Ja, ich fange vielleicht mal mit der letzten Frage gerade an, und zwar, welcher Anteil zentral, dezentral? Wir streben mittelfristig etwa 50%, 50-50 an. 50% der Wertschöpfung soll zentral sein. Derzeit befinden wir uns etwa bei zwischen, ja, ich würde mal sagen, zwischen 25% und 30%. Insofern glauben wir, dass wir deutliche Effekte in der Zukunft noch haben werden. Da sollten nochmal vielleicht ein, zwei Punkte EBITDA über das komplette Unternehmen drin sein, so dass wir auch hier in Zukunft mit einer Verbesserung zumindest des EBIT rechnen können. Das ist begründet in verschiedenen Zentralisierungs- und Automatisierungsthemen. Beispielsweise wird das Operations-Thema sehr viel effizienter, wenn Sie einfach größere Einheiten haben. Und wir legen dieses Jahr, also in 18/19, effektiv, also effektzeigend Ende des Geschäftsjahres, Anfang nächstes Geschäftsjahr, vollends alle Datacenter-Aktivitäten komplett zusammen in die Datacenter GmbH. Die heißt dann nachher auch Operations GmbH. Und da ist nochmal eine Verdoppelung dieser Umsätze zu erwarten und aber eine nicht linear steigende oder nicht gleichmäßig steigende Kostenposition. Also ja, wir werden mehr zentralisiert machen. Ja, wir werden die Marge da steigern können. Zweite Frage war, oder vorletzte Frage waren Fertigungsaufträge. Ja, das sind große Projekte in Arbeit. Ja, zum Beispiel NRW-Projekte etc. Also diese Geschichten sind das. Das heißt, es sind auftragsgebundene, sich nachher in jedem Fall im Umsatz und Ergebnis realisierende Aufwendungen, die hier aktiviert werden. So, dann jetzt habe ich die erste, haben wir die ersten zwei Fragen, habe ich jetzt vergessen? Müssen wir mal.
Zum einen die beiden weiteren. Genau, CapEx und die Gesellschaften, die sich derzeit in Transformation befinden. Ich nehme an, IKB und Hanse werden es sein. Genau.
Ja, also IKB und also tatsächlich ist es so, dass die IKB noch in einer Transformation ist. Dieses Jahr ziehen wir vollends aus den kompletten IKB-Räumlichkeiten aus und bauen das, den Laden noch etwas um. Dann ist Hansecom, die heißt ja OIT jetzt bei uns, die ist noch in einem Change-Modus. Da hatten wir ja von der Siemens, von der Verkäuferseite, einen Escrow, relativ großes Volumen mitbekommen, um, ohne dass das in der Bilanz aufgetaucht wäre. Das war so eine Vereinbarung zwischen Siemens und uns, dass wir ein bestimmtes Volumen an Restrukturierungsgeldern quasi abrufen können. Das wird nochmal passieren. Also da kann man sagen, die sind noch in einem Restrukturierungs- bzw. in einem Transformationsmodus. Und die CapEx, da kann ich Ihnen keine genauen Aussagen machen. Wir sind gerade am Überlegen, Herr Wolf, wie wir damit überhaupt umgehen. Ob wir etwas aufteilen zwischen rein Outsourcing-auftragsbezogenen Investitionen und allgemeinen Investitionen ins Geschäft. Um das etwas zu verdeutlichen, wir sind im Moment bei den Großaufträgen, NRW Bank zum Beispiel, da müssen wir richtig investieren in die Rechenzentren. Und das sind Investitionen, die natürlich mit einem hohen CapEx zu Buche schlagen, die aber auf der anderen Seite ja voll auftragsgedeckt sind schon. Wir sind da am Überlegen, ob uns ähnlich wie mit den Stammgesellschaften und dem organischen Wachstum ein Modus einfällt, das transparent darzustellen. Also insofern bin ich im Moment leider nicht in der Lage, Ihnen da was zu sagen, aber vermutlich werden wir im Jahr 18, 19 nochmal in einer ähnlichen Größenordnung wie letztes Jahr liegen und dann sollte es sinken. Des CapEx.
Danke.
Also relativ.
Mhm. Ja. Dankeschön.
Gerne.
Die nächste Frage kommt von Knut Wollerwader Bank. Bitte, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Es sind ein paar Fragen, die ich habe. Ein paar Housekeeping-Fragen, Herr Schaber. Wie hoch ist denn die Churn-Rate? Und die Frage, die der Andreas schon gestellt hatte, die Unternehmen in Transformation, wenn ich es richtig verstehe, sind das ja Unternehmen, die schon auch mehr als ein Jahr bei der Data Group sind. Also ich glaube, man kann jetzt, ich sehe den Grund, warum Sie sagen, das organische Wachstum ist so. Wir haben ein paar Unternehmen, die haben wir halt länger in der Transformationsphase mit dem Ziel, die Marge zu steigern. Ich glaube, rein die Definition der Industrie, wie man organisch definiert, bedeutet, alles nach einem Jahr nach Übernahme ist organisch. Aber ich denke, es wird ein bisschen klarer der Hintergrund dafür. Zum anderen Steuerquote für 2019 und auch was noch von HPE als Pensionszahlung kommt. Ich glaube, die letzte Rate steht dieses Jahr an. Und können Sie mir dann noch mal kurz helfen, der ASP Corebox, den wissen wir. Was ist denn so ein durchschnittlicher ASP, wenn Sie einen Kunden, wie Sie es nennen, in enhancen, also mehr verkaufen noch in Corebox? Und dann zwei weiterführende Fragen. Sie hatten
langsam, ich muss mitschreiben. Herr Woller, stopp. Ich so schnell bin ich nicht im Mitschreiben. Okay.
Churnrate, Taxrate.
Churnrate, genau.
Steuerquote, die HPE-Pensionszahlung.
Ja.
Und okay, ASP von Enhancements Corebox. Und dann hätte ich noch zwei weitere Fragen. Die eine Frage bezieht sich, Sie hatten im sonstigen betrieblichen Erträgen, hatten Sie die 1,6 Millionen von Siemens für Hansecom drinstehen. Da haben Sie im Jahr 2016, 2017 das Ganze erfolgsneutral verbucht, weil auch eine Rückstellung gebucht wurde, die im Personalaufwand erfasst wurde. Was wurde von diesem Betrag denn in 2018 in Anspruch genommen? Also dadurch hätten Sie einen Margeneffekt auch gehabt, der natürlich Teil der Restrukturierung und Teil des Deals ist, aber den würde ich gerne quantifizieren können. Und dann die Frage, also auffallend ist, es geht ein bisschen in die Richtung vom Andreas, auch nochmal Richtung Free Cashflow. Ihre Margensteigerung ist begleitet von einer deutlich verschlechterten Cash-Conversion. Und mir fällt es schwer, aus der Außenperspektive eine nachhaltige Cashflow-Rendite Ihres Geschäftsmodells zu ermitteln. Sie sagen zwar, CapEx sollen wieder relativ sinken, aber auffallend ist, dass wir da doch einen deutlichen Rückgang hatten und wir einen doch weitgehenden Mismatch haben zwischen Marge und Cashflow. Und wenn ich es richtig verstehe, werden ja die Großaufträge, die Sie gewinnen, auch weiteren Cashbedarf generieren. Also teilweise ist es so, dass Sie sich den Großauftrag, den gewinnen Sie. Sie müssen dafür in Vorleistung gehen und kriegen dafür eine gute Marge, aber haben natürlich den Effekt auch im Cashflow. Und da ist natürlich die spannende Frage, wo pendelt sich da eine nachhaltige Cashflow-Rendite bei Ihnen ein? Vielen Dank.
Ja, okay. Gut, also Pensionszahlungen HP vielleicht als erstes, was ich aufgeschrieben hatte. Ich hatte vorher erwähnt, wir haben genau dieses Teil ausgegliedert in einen CTA. Das heißt, Data Group wird hier keine zusätzlichen Zahlungen direkt auf die Bilanz kriegen. Die Zahlungen, die Forderungen sind verkauft oder quasi ausgegliedert in das CTA. Das heißt, es hat keinerlei Einfluss mehr auf die Data Group Bilanz und auf die Data Group, auf die G&V auch nicht. Das war ein Grund, weil das war ja eine derivative Forderung, die atmete mit der Zinssatzänderung. Jetzt ist es so, wenn der Zinssatz sich nach oben entwickelt hätte, wäre diese Forderung an HP kleiner geworden. Und dass diese dann möglicherweise gekürzte Forderung hätten wir in der G&V abbilden müssen. Und um dies zu vermeiden, um hier sicher zu sein, haben wir das komplett ausgegliedert in den CTA und sowohl die Pensionsverbindlichkeiten als auch die damit direkt korrespondierenden Forderungen gegenüber HP haben wir ausgegliedert in das CTA. Wie groß ist der Churn? auf jeden Fall unter diesen 3%, die ich, beziehungsweise unter den 5% auf jeden Fall. Ich habe die Zahl nicht ganz genau, aber im Umsatzvolumina sind es etwa 3% vom Gesamtumsatz, die wir verloren haben durch Kundenkündigungen. Ja. So, die Hansecom, wie viel haben wir davon gebraucht? Ich kann Ihnen nicht genau die Zahl sagen, die wir da in dem Jahr gebraucht haben. Ich weiß nur, dass wir insgesamt 5,5 Millionen haben wir zugesagt bekommen und bis dato sind 2,7 Millionen davon gebraucht worden. Ja. Die sind aber meines Wissens nach quasi ein durchlaufender Posten. Die werden auf der einen Seite als Verpflichtung natürlich ausgegeben und werden dann von der Siemens an uns bezahlt. Ja. So, da stehen noch etwa 2,3, 2,4 Millionen stehen noch zur Verfügung. Die sind aber nicht als Forderung oder als Rückstellung oder so gebucht, sondern die werden dann von Siemens nach Vertrag abgefordert, wenn sie denn tatsächlich durch eine Vereinbarung entstehen. Ja. Das ist soweit verständlich?
Ja, aber nur rein von der Logik, Herr Schaber, die 2,7 Millionen, wenn die genutzt würden, bedeutet, ich verstehe, wie das bilanziell abgebildet ist, aber rein von der Kostenstruktur senkt sich natürlich um diesen Betrag ihre Kostenstruktur, weil die Leute auf Payroll sind, bezahlt über Siemens, abgewickelt praktisch nach der Übernahme. Ist das inhaltlich richtig?
Ja klar, die Kostenstruktur senkt sich natürlich, klar.
Ist also, hat Margenrückenwind dadurch, genau.
Nein, so kann man es nicht sagen. Also für die Zukunft ja, es ist leider so, dass viele der Agreements mit den Mitarbeitern einfach auch mit dem Siemens-Betriebsrat, dem Gesamtbetriebsrat so ausgehandelt wurden, dass die zum Beispiel, wenn ich jetzt heute eine Aufhebungsvereinbarung schließe, dann bleibt der Mitarbeiter noch 12 Monate oder 14 oder 18 Monate, je nachdem, wie lang seine Kündigungsfrist ist, um dann im Jahr 19/20 sukzessive auszuscheiden. Also die Effekte, die im alten Jahr da drin sind, haben wir nicht beziffert, sind aber marginal. Das sind 2, 3, 4 Leute, die da vielleicht rausgegangen sind. Insgesamt sind es 12 Leute bisher insgesamt und davon scheiden, glaube ich, 7 oder 8 erst zum Ende des Jahres 18/19 aus. Also der Effekt okay. Sollte dann in der Zukunft noch stärker sein. Das ist ja aber ein wirklicher Part of the Deal und letztendlich müssen wir dagegen halten, eine Preisreduzierung in den Outsourcing-Kontrakten. Also wir haben damals so argumentiert bei der Übernahme. Ihr lieber Kunde, Hochbahn Hamburg, erwartet von uns in Zukunft marktfähige Preise von der Hansecom. Dann müsst ihr uns irgendwas geben, was uns in die Lage versetzt, solche marktfähigen Preise zu erreichen. Und das ist dieser Escrow, dieser Restrukturierungsbeitrag. Und wenn wir jetzt sinkende Personalkosten bei der Hansecom haben, dann sind das eben nicht Rückenwind für den Gesamtkonzern, sondern das ist Rückenwind für die Hansecom selbst, Data Group in Hamburg, die mit diesen Restrukturierungen und den Restrukturierungsbenefits, also sprich niedrigere Personalkosten, eben in der Lage ist, die gesunkenen und weiter sinkenden Outsourcing-Preispositionen, also Umsatzerlöse, aus dem Geschäft mit der Hochbahn in Hamburg zu covern. Die Verträge mit der Hochbahn sind übrigens um mehrere Jahre verlängert worden noch. Das war ja auch ein Risiko, das man da immer gesehen hatte. Also das Risiko, dass der Vertrag wegplatzt, ist zumindest viele Jahre in die Zukunft verschoben worden. So, okay. Dann Free Cashflow. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum Sie von einer signifikanten Reduzierung sprechen. Wir haben, Herr Woller, ja tatsächlich, das hatte ich ja ausgeführt, einen absolut gesehen operativen Cashflow von nur noch im Gänsefüßchen nur noch 21,7 gegenüber 32,5 im Jahr vorher. Bei den 32,5 war aber ein Betrag von rund 10 Millionen, etwas über 10 Millionen aus eben diesen Sondereffekten. Das heißt, der Netto-Cash, also der operative, selbsterzeugte, ohne verzerrende Einflüsse, war 16, 17 bei 21 etwa, nicht ganz 21, und 17, 18 bei etwa 18 Millionen. Also ist etwas zurückgegangen tatsächlich. Das lag aber natürlich an den entsprechenden Investitionen auch hier. Und diese Investitionen, die sind ja Cashflow wirksam im Jahr der Investition, und nachher werden sie quasi über Ergebnisse wieder reingefahren. Das heißt, das habe ich ja nicht jedes Jahr. Das ist jetzt ein relativ großer Betrag, weil wir ja bestehendes Geschäft durch die Rechenzentrumsumzüge teilweise nochmal investiert haben. Also das ist so eine Melange aus Umzug, Neuinvestition in Rechenzentren und also gewisse Sachen konnten wir einfach nicht mehr verwenden, die wären ohne Umzug vielleicht noch ein Jahr nutzbar gewesen. So. Also so kann man das vielleicht sehen. Also wir hätten jetzt keine Sorge, aber wir machen uns an diese Hausaufgaben, das Thema Cashflow besser zu planen. Das haben wir uns vorgenommen. Im Moment wird der Cashflow nicht geplant. Der ergibt sich als Abfallprodukt aus Investitionen. Aber wenn Sie jetzt einen schönen neuen Auftrag haben wie NRW Bank, dann werden Sie den nicht deswegen nicht machen, weil Sie dann aus Ihrem Cashflow-Plan rausfallen. Sondern das bringt ja in der Zukunft hohe Cashflows, die dann quasi nicht mehr investiert werden müssen. Zumindest für die Laufzeit der Verträge nicht. So, dann die Enhancements bei den Coreboxen haben Sie noch gefragt. Damit meinen Sie vermutlich, wie viel verkaufen wir in bestehende Corebox-Kunden zusätzlich hinein?
Ja, also ist der ASP-Corebox ist ja 0,8 Millionen. Und was ist so ein durchschnittlicher Verkaufpreis, wenn wir ein Enhancement von einem Kunden machen? Also sind das 0,2 Millionen?
Das ist ganz schwierig. Ich kann Ihnen etwa sagen, die Komplettwerte letztes Jahr von Enhancements, das war so genaue Zahl habe ich jetzt nur im Kopf, also so zwischen 7 und 9 Millionen, und es sind 9 Kunden gewesen. Da kann man jetzt nicht automatisch dazu schließen, dass der rein rechnerische, arithmetische Durchschnitt wäre dann doch schon relativ hoch von mehr als 500.000. Es gibt aber, um das ein bisschen zu transparenter zu machen, es gibt Enhancements, also ich sage mal ein Beispiel. Ein Kunde kauft bei uns am Anfang den Service Desk und den Field Service. Und dann kauft er als nächstes das Paket Data Center Services oder ein Paket Data Center Services. Dann ist das je nach Größenordnung des Kunden, ich würde mal sagen, etwa 20% des möglichen Gesamtvolumens. Im Falle SAP kommt es ganz stark darauf an, was er von SAP nutzt. Also da eine Durchschnittszahl zu nennen, ist ganz schwierig. Wir überlegen uns auch, ob wir in der Berichterstattung mehr auf die Gesamtvolumina gehen. Deswegen habe ich das vorher auch erwähnt. Also unsere bisherigen Wachstumsambitionen gingen etwa von einem Neuverkaufsjahresvolumen von 15, 16, 17 Millionen aus. Also das war die Ambition, die wir bisher rausgegeben haben, und einem Update-Volumen von 7, 8 Millionen. Letztes Jahr war Neuverkaufsvolumen, also das sich einstellen wird, wenn alle neu verkauften Kunden im Echtbetrieb sind, bei über 30 Millionen insgesamt. Also deutlich besser als geplant. Aber die Zahl war genau die, die wir geplant haben. Also die Zahl der Abschlüsse war genau 20, wobei auch das ja nur eine Ambition ist. Wir können ja nicht sagen, wir machen 20 Kunden, sondern wir streben danach. Und so sind unsere Wachstumsmodelle aufgebaut.
Herzlichen Dank.
Ja, gerne. Warte mal, jetzt habe ich noch ein Thema Tax. Was meinen Sie denn genau mit Tax?
Oh, Steuerquote. Dankeschön für die Erinnerung. Nur die Steuerquote für 2019.
Was da kommen wird, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wir sind im Moment, Sie erinnern sich, wir haben vor ein paar Jahren diesen Steuereffekt da gehabt, wo der EAV geplatzt ist vor der Steuerverwaltung. Und da sind wir am Rumhandeln mit denen. Das kann Einfluss haben, einen deutlichen Einfluss. Ein zweiter Effekt, den wir möglicherweise haben, ist ein, sagen wir mal, Aufwecken von eingekauften Verlustvorträgen, die ja typischerweise über das weggefallene Sanierungsprivileg gar nicht zu heben sind. Jetzt gibt es aber verschiedene europarechtliche Sprüche, die sagen, geht doch und müsst ihr doch zulassen, ihr deutsches Finanzamt, und da sind wir am Rumzählen. Also ich kann gar nichts sagen zu einer Steuerquote im Moment. Also die wird nicht höher, also die wird nicht signifikant höher sein. Wenn ich es schätzen sollte, würde ich etwa zwischen 32 und 31% irgendwo so rechnen.
Okay, vielen Dank.
Für die Zukunft. Ja, gerne. Vielen Dank.
Und die nächste Frage kommt von Volker Glaser, Vorstandswoche. Bitte, Sie haben das Wort.
Guten Tag, Herr Schaber.
Hallo, Herr Glaser. Grüßen Sie.
Wollen Sie vielleicht direkt antworten, dann können Sie es sich mit Schreiben sparen?
Ja, gerne.
Okay. Wie geht es im neuen Geschäftsjahr weiter? Was sind Ihre Vorstellungen für Umsatzwachstum und EBITDA ungefähr?
Umsatzambitionen, Umsatzguidance geben wir traditionell bei der Hauptversammlung ab. Die ist irgendwann Anfang Mitte März. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass das Geschäftsjahr sehr ordentlich anläuft. Ja. Und bei der EBITDA-Ambition, da ist ja immer noch unsere 2020-Ambition draußen mit 13% EBITDA-Marge. Ich kann mal sagen, dass wir drüber nachdenken, diese Ambition anzuheben. Mehr kann ich zu den Fragen nicht sagen.
Wenn Sie schon 2020, 2021 ansprechen, da haben Sie auch mal gesagt 380 bis 500 Umsatz. Steht das weiter? Ja, abhängig von Akquisition?
Ja, das bleibt. Genau so. Ja, abhängig von Akquisition. Ja.
Akquisition ist ja so ein bisschen ruhiger geworden. Sie haben das auch begründet, warum. Klar, Preisthema. Sehen wir demnächst wieder was, wo Sie zuschlagen, oder bleibt es eher noch mal ruhiger auf der Akquisitionsseite?
Also es ist in den letzten Wochen ist es wieder etwas belebter geworden. Wir gehen mal davon aus, dass wir, wenn alles plangemäß läuft, dass zumindest einmal eine kommt in diesem Geschäftsjahr. Und dann haben sich in den letzten Wochen einige doch ganz interessante Opportunitäten aufgetan. Aber wir haben zum Beispiel eine Akquisition einfach abgesagt. Das war eine relativ große Sache. Ist jetzt auch veröffentlicht worden, darf ich aber nicht drüber reden, weil ich eine Schweigen, also NDA unterschrieben hatte. Aber das ist verkauft inzwischen, das Unternehmen, zu Preisen, die sind absurd. Also da habe ich keinerlei Arbitrage-Effekt mehr. Und dann lasse ich es auch. Macht keinen Sinn. Teuer kaufen kann
man. Sehen wir dann in diesem Wirtschaft ja eine größere oder eher unwahrscheinlich momentan?
Auch da bin ich ganz, ganz unentschlossen, was ich Ihnen da sagen soll. Ich kann dazu nichts sagen im Moment. Aber ich fühle mich wohl mit der Pipeline, sag ich mal so.
Okay. Können Sie was zu den Auswirkungen zu IFRS 16 sagen auf EBITDA?
Ja, kann ich. Hm. Wir hatten gerade ja feststellen der Aufsichtsratssitzung und da hat unser Wirtschaftsprüfer eine Auswirkung aufs EBITDA von plus 6 bis 10 Millionen ausgerechnet.
Ab diesem Wirtschaftsjahr oder?
Herr Glaser, da legen Sie mich jetzt gerade aufs Kreuz, das weiß ich nicht. Muss man Ihnen nachliefern.
Okay, aber wenn Sie sagen, Sie haben die Ambition, da die Marge zu erheben, das hat mit der Auswirkung logischerweise nichts zu tun, ne? Das kommt dann einfach on top.
Also wir haben damit nicht geplant, ja. So.
Also ich kann das vielleicht noch kurz ergänzen. IFRS 16 kommt ab dem Geschäftsjahr 2019/20 zur Anwendung.
Okay, alles klar. Diese Ausgliederung Pensionen, die Sie da erwähnt haben, meistens kostet es ja ein bisschen Geld. Was hat es denn dann gekostet, dass Sie das jetzt nicht mehr in Ihrer Bilanz drin haben und
nicht, wo sehen wir in der Bio? Nicht. Es hat nicht gar nichts gekostet. Nein, es hat nichts gekostet. Also kurz zur Erläuterung, wir haben ja damals von HPE einen Teil des Pensionswerkes schon in einem sogenannten CTA übertragen bekommen. Sprich, das war bei HP in einem CTA und dann waren die Vertragsbedingungen so, dass wir es auch wieder in ein CTA tun müssen. Und das, in dieses CTA haben wir die Forderung gegenüber HP eingebracht und insofern hat es uns gar nichts gekostet. Also die Forderung ist jetzt bei uns raus und bei dem CTA drin. Also es hat uns was gekostet, nämlich die Planungs- und die Strukturierungsfee. Unter 100.000 insgesamt.
Ja gut, das ist ja witzlos. Ja. Okay. Ja. Ja. Haben wir Änderungen in diesem Geschäftsjahr, was Abschreibungen angeht und Finanzergebnis? Gibt es da irgendwas Wesentliches oder stabil wie jetzt im Vorjahr?
Stabil. Also wir, ganz gute Frage. Wir überlegen gerade zur langfristigen Sicherung von Firepower und Liquidität auf günstigem Zinsniveau, denken wir gerade über eine weitere Schuldscheintransaktion nach. Die würde natürlich dann, klar, Zinszahlungen erhöhen, aber das machen wir natürlich auch nur, wenn wir was Gescheites in der Hinterhand haben. Wir müssen ja dieses Jahr auch wieder, ich glaube, 8 Millionen oder so tilgen. Insgesamt ist es eher so, dass der prozentuale Zinsaufwand sinkt, weil die Finanzangebote sehr günstig sind.
Verstehe ich, okay. Das heißt, die Frage zur weiteren Finanzierung, die jetzt nämlich auch noch gekommen wäre, da wollen Sie was tun und Kapitalerhöhung können wir eigentlich ausschließen, oder?
Ja, im Moment können wir das ausschließen. Also das wäre notwendig gewesen bei einer Akquisition, die, sagen wir mal, mehr als 150 Millionen gekostet hätte. Ja. Mit solchen Gedanken hatten wir gespielt, haben die dann aber verworfen. Und deswegen ist eine Kapitalerhöhung im Moment gerade nicht angedacht.
Okay. Dann haben Sie sich ja ein Aktienrückkaufprogramm auch genehmigen lassen. Wollen Sie das derzeit umsetzen oder eher nicht?
Haben wir nicht gemacht. Also wir sind, wir haben so viel operativ zu tun und hatten jetzt das Window of Opportunity, als die Aktie so um die 30 war, da haben wir ein bisschen was gekauft mit der HHS, ja, aber nicht in der AG oder in der SE.
Okay. Perfekt, danke, das war's. Schönen Abend noch.
Gerne, Herr Glaser.
Ciao.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.
Und die nächste Frage kommt von Lukas Spang, Junolist. Bitte, Sie haben das Wort.
Ja, Spang, hallo Herr Schaber.
Hallo Herr Spang.
Ich hätte auch noch ein paar Fragen. Würde das von der Reihenfolge oder vom Ablauf her machen wieder Herr Glaser? Eine Frage nach dem anderen. Vielleicht nochmal auf die Frage auch zurückzukommen, die der Herr Glaser mit den 380 bzw. 500 Millionen Euro für 2021 gestellt hatte. Wenn ich da einfach nur in Ihre Präsentation reinschaue, vielleicht ist das ein grafischer Fehler, dann korrigieren Sie mich da, würde ich jetzt nicht annehmen, dass die Unterschwelle für 2021 beim Umsatz bei 380 liegt, sondern eher von, sagen wir mal, 340 Millionen ausgehen. Vielleicht hat sich da auch einfach ein grafischer Fehler eingeschlichen, ich weiß es nicht, aber das wäre so ungefähr das, was ich jetzt da ablesen würde.
Naja, also sagen wir mal so, wir versuchen ja immer möglichst treffsicher zu sein. Jetzt sind es aber Prognosen oder Ambitionen, nennen wir es, die erstens mal deutlich in der Zukunft liegen und wie heißt es bei den Prospekten immer schön, da nehmen wir keinerlei Haftung. Das hängt so stark davon ab, welche Akquisitionen uns gelingen. Wenn uns jetzt gar keine mehr gelingen sollte, dann müssen wir uns vielleicht mit 340 begnügen. Ja. Weil wenn man dann mal 2-3 Jahre mit 5% wächst, dann sind wir auch irgendwo in der Größe 5 oder 6%, dann wären wir irgendwo in der Größenordnung, aber das ist nicht wahrscheinlich. Ja. Deswegen sagen wir, wenn uns zwei Akquisitionen gewinnen, dann sollten wir die 380 hinkriegen. Wenn uns 5 Akquisitionen gelingen, liegen wir irgendwo zwischen 380 und 500. Ja. So ist es zu verstehen.
Okay. Dann haben wir jetzt, oder haben Sie auch noch gar nicht über die neue Umsatzprognose 2025 gesprochen, die ja nochmal 250 Millionen im Umsatz höher liegt.
Da würde mich Herr Spang, darf ich korrigieren, ich nenne das nicht Umsatzprognose, weil damit wäre eine Aussage des Vorstandes. Das ist ein Ziel, eine Ambition, ja, die wir haben. Und man muss sich hohe Ziele setzen, um gute Ergebnisse zu machen. Ja.
Okay, dann nennen wir also, Ziel, bis 2025 750 Millionen Euro zu erzielen. Da würde mich interessieren, wie viel planen Sie davon organisch zu erzielen oder geben Sie dann ein ausführliches Update auf der HV?
Da geben wir noch kein ausführliches Update auf der HV und da machen wir auch kein Statement dazu, weil wir dazu den Markt abwarten. Wissen Sie, das Problem ist, wir haben ja in der Vergangenheit versucht, das ein bisschen aufzugliedern, um es plausibel zu machen. Eine solche Aufgliederung müssen wir einfach noch erarbeiten, weil manche Bereiche wachsen schneller als bisher angenommen, manche Bereiche wachsen langsamer und wir möchten das halt dann auf dem Stadium, auf dem Wissensstand machen, den wir dann zum Zeitpunkt der Publikation haben. Also gehen wir mal davon aus, wir wachsen weiter organisch. Das organische Wachstum wird eher insgesamt vom Volumen her zulegen, wie uns das gelingt vom Prozentsatz, das weiß ich nicht, kann ich heute nicht sagen. Möglicherweise gibt es auch Umstrukturierungen im Konzern, keine Ahnung, wie die Software-Sparten weiterlaufen, da kann ich heute halt keine Aussage dazu machen. Das Ziel, die Ambition ist in 25, Ende des Geschäftsjahres 25, irgendwo um diese Ecke rum zu landen. Und bisher waren unsere Ziele ja nicht überambitioniert.
Okay. Und in Bezug auf das Margenniveau, wenn Sie da so von 1-2 Prozentpunkten, die noch möglich sind, sprechen, kann man davon ausgehen, dass, wenn man mal die bereinigte EBITDA-Marge von im Schlussquartal nimmt, von 14,5%, dass das so eine Größenordnung ist, wo man auch auf Gesamtjahresebene hinkommen kann.
Da kann man hinkommen, ja. Nicht dieses Jahr, aber unser bisheriger Ambitionshorizont war ja Ende 21.
Ja. Okay, und noch eine Frage zu den Einmaleffekten. Ich meine, da hatten Sie mal für 18, 19 noch von 500.000 gesprochen. Ist das noch immer so die Größenordnung?
Ja. Also wenn nichts Neues dazukommt, ja. Also Einmaleffekt aus Akquisitionen, aus M&A-Tätigkeit. Ja. Darüber reden wir. Es gibt natürlich andere Einmaleffekte. Der Herr Woller hat es vorher angesprochen. Klar haben wir. Wir haben zum Beispiel jetzt in der FIS eine Personalrückstellung von 1 Million drin, die wir in die Rückstellung zugeführt haben, weil wir uns von einem Geschäftsführer getrennt haben. Ob die tatsächlich kommt, weiß ich nicht. Ja? Vielleicht einigt man sich auf 500.000. Wenn man sich auf 500.000 einigt, dann muss ich 500.000 von der Million, die ich zurückgestellt habe, wieder auflösen. Ja, ist es dann ein Einmaleffekt? Nein, das ist ein operatives Geschäft, ein Effekt oder eine Auswirkung des gewöhnlichen Geschäfts. Ja, das bezeichne ich nicht als Einmaleffekt. Ja, das ist sowohl die Bindung als auch die Auflösung, schleift sich auf die Dauer ins Organische. Deswegen weisen wir sowas ab.
Aber im Prinzip haben wir dadurch so ein bisschen 1 Million Puffer. Nochmal. 17, 18 eigentlich.
Meinen Sie jetzt durch die Personalgeschichte?
Ja.
Oder, nee, das, so kann man es nicht sagen. Wenn es schlecht läuft, müssen wir die Million zahlen. Wenn es gut läuft, der halbe oder nix. Ja, aber,
wir könnten ansonsten auf das bereinigte Ergebnis, also könnte man ansonsten 1 Million noch dazu addieren.
Ja, aber mit welcher Begründung? Da sind sie dann wie auf hoher See. Keine Ahnung, wie das Gericht entscheiden wird. Weiß ich nicht. Deswegen
aber die Zahlung wird ja nicht ergebniswirksam sein. Sehen Sie, was ich meine?
Die wird nicht. Nee, nicht ganz. Also Ergebnis verbessern wäre ja nur eine Auflösung der Rückstellung.
Nein, ich meine, Sie haben jetzt 34,5 Millionen EBITDA ausgewiesen, davon sagen Sie, waren nochmal 0,8 Millionen Sondereffekt, dann sind wir bei 33,7 Millionen bereinigtes EBITDA. So, wenn Sie aber gleichzeitig sagen, Sie haben in diesem Ergebnis noch 1 Million Aufwendungen in Form von Rückstellungen für einen Geschäftsführer, dann ist das für mich eigentlich auch ein Sondereffekt und dann hätten wir noch 1 Million mehr.
Könnte man so sagen, jetzt muss ich Ihnen aber sagen, auf der anderen Seite haben wir einige Auflösungen von Rückstellungen aus dem operativen Geschäft, die auch nicht als Sondereffekte gewertet wurden. Also beispielsweise haben wir aus dem operativen Geschäft mit DXC Vorsichtsrückstellungen gebildet im Vorjahr. Die haben aber nicht geschenkt gekriegt irgendwie von HPE, sondern die haben sich aus dem normalen Geschäft ergeben. So, und die waren nicht notwendig. Da sind keine Zahlungen drin gewesen, deswegen konnten wir die auflösen. Also 500.000 kommt dazu, 500.000 geht rein, hin und her, das weisen wir nicht aus. Ja?
Okay. Alles klar. Gut, danke.
Ja, gerne.
Und die nächste Frage kommt von Andreas Wolf, Warburg Research. Bitte, Sie haben das Wort.
Hallo, ich habe eine Frage, hätte ich noch. Kann man etwas dazu sagen, wie sich die wiederkehrenden annualisierten Umsätze zu Jahresbeginn darstellen im Vergleich zum Vorjahr?
Habe ich keine aktuelle Zahl, ist aber stark gewachsen. Liefern wir nach, Herr Wolf.
Alles klar. Danke.
Ja, gerne.
Die aktuelle letzte Frage kommt nochmal von Herrn Knut Woller von der Baader Bank. Bitte, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Nochmal kurz für den IFRS 16, Herr Schaber. Die 6 bis 10 Millionen, die dann in 2019-20 kommen, die in EBITDA-Rückenwind sind, wird dann wieder durch höhere Abschreibungen und ein höheres höhere Zinsaufwendungen dann auf der EBIT-Linie natürlich neutralisiert. Ist das eine, wahrscheinlich überproportional in den Abschreibungen im Gutteil und kleiner Teil im Zinsaufwand? Ist das vom Buchhalterischen richtig, wie sich es in der P&L widerspiegelt?
Also Herr Woller, muss ich ganz klar passen. Also ich habe jetzt den Bericht vom Wirtschaftsprüfer zur Kenntnis genommen mit den Gesamtsummen, die am Ende rauskommen. Wie sich das dann genau zusammensetzt, kann ich nicht sagen. Aber am Ende des Tages ist natürlich diese 6,5 bis 8 Millionen oder 10 Millionen EBITDA schlägt sich nicht bis zum EBIT unten durch. Das ist klar, beziehungsweise bis zum EAT. Logisch, das wäre ja die wundersame Geldvermehrung. Ja, prinzipiell haben Sie recht. Ja, klar. Ja. Das ist einfach eine Veränderung der Darstellung. Sie gliedern langfristige Mietverträge um in quasi und müssen Leasingverbindlichkeiten rausnehmen und so weiter und so weiter. Das will ich jetzt nicht herreden. Das ist ein ziemlich kompliziertes Thema.
Und die haben Sie aber wahrscheinlich in den Other OPEX erfasst bislang, oder?
Ja.
Genau. Okay, gut, alles klar.
Also im Prinzip ist es eine Umgliederung. Betriebswirtschaftlich tut sich gar nichts.
Ja. Genau, also das Nullsummenspiel auf EBIT-Linie und hat einen Effekt auf der EBITDA-Marge. Ja. Okay, alles klar. Vielen Dank. Genau.
Ja, gern. Danke.
Weitere Ausführungen zu den Auswirkungen von IFRS 16 finden sich übrigens auch im Konzernbericht. Auf Seite 55 findet man hier die Aussagen über die Auswirkungen und übrigens auch die Aussage, dass letzten Endes die Anwendung von IFRS nicht ergebniswirksam sein wird im Ergebnis.
Seite 55, sagst du, Claudia? Gerade
Seite 55.
Gut.
Okay, und aktuell liegen keine weiteren Fragen vor. Wenn Sie jetzt noch eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Es gibt keine weiteren Fragen der Teilnehmer.
Wunderbar, dann bedanke ich mich für die intensive Fragerunde. Das zeigt, dass das Interesse an DataGroup immer mehr wächst. So viele Fragen hatte ich noch nie in der Bilanzpressekonferenz oder in der Bilanzkonferenz. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und ich verspreche Ihnen, wir arbeiten hart am weiteren zukünftigen Erfolg der DataGroup und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen. Danke.